So, guten Tag euch allen. Wir haben heute den 7. August 2023, einen Montag. Vor einigen Tagen bin ich von einem Hörer meiner Sprachnachrichten gefragt worden, wie ich mir denn so sicher sein kann, dass Donald John Trump tatsächlich der ehrliche Mann ist, für den ich ihn halte. Weil er wäre doch sehr häufig auch auf Bildern mit ziemlich kriminellem Gelichter, wie zum Beispiel Jeffrey Epstein und seiner Gespielin Maxwell zu sehen. Nun, das lässt sich nicht bestreiten. Klar, Bilder können gefälscht sein. Klar, Bilder können zu Zeiten aufgenommen worden sein, wo zum Beispiel die Kriminalität von Epstein und Maxwell noch nicht bekannt war oder Donald Trump noch nicht bekannt war. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Donald Trump sehr wohl wusste, dass das Kriminelle sind und sich mit ihnen zusammengetan hat, nicht in dem Sinn, um Straftaten zu begehen, aber um sie auszuforschen, um Nähe zu dokumentieren, um irgendeine Absicht zu verfolgen, die gar nicht unehrlich sein muss. Nun, wie auch immer, ich habe mir diese Fragen, die ernsthaft gestellt wurden und die ich auch ernsthaft beantwortet habe, durch den Kopf gehen lassen und gemerkt, da fehlt noch vieles. Ich muss da ein bisschen viel weiter ausholen, um klar zu machen, was da eigentlich dahinter steckt. Und da steckt eine ganz, ganz lange Geschichte dahinter. Und ich habe mir heute vorgenommen, in der jetzigen Sprachnachricht das mal offen zu legen. Und vielleicht dauert das ein bisschen länger, aber möglicherweise habt ihr trotzdem die Geduld und die Zeit. Ihr werdet schon gemerkt haben, in den Sprachnachrichten ist öfters die Rede von Bibel, von biblischen Aussagen, auch von diesem Jehoshua Mashiach Nagid, den viele als Jesus Christus bezeichnen. Und das ist ja auch eine durchaus zutreffende Übersetzung, denn Jesus Christus heißt nichts anderes als Jehoshua Mashiach, nämlich Jesus, der von Gott Gesandte. Und wenn man mal die Anfänge von Donald J. Trump in der Politik betrachtet, und dann stellt man fest, das hat sehr viel mit Gottes Wort zu tun. Denn dieser Mann folgt dem, was die Bibel sagt und was Gott in seinem Wort da offenlegt. Und da könnte man jetzt viel im Einzelnen sagen, aber beginnen wir unseren gedanklichen Ausflug in diese spirituell geprägte Blickrichtung mit Tatsachen, die über die Geschichte der Familie Trump hinausgehen und die weiter zurücklegen. Aber ganz egal, ihr werdet sie sicher nicht kennen oder gehört haben und auch ganz sicher nicht erwartet haben. Denn die Presse und die Medien, die haben in den vergangenen Jahren wirklich satte und ganze Arbeit geleistet, diesen Donald Trump als einen ekligen, skrupellosen Geschäftsmann, einen Emporkömmling zu schildern, der auf gewissenlose Weise zu Reichtum gekommen ist und daneben nichts anderes als ein frauengrapschender Macho ist. Doch, wenn man sich den Mann mal betrachtet und das, was er verkörpert, tut und sagt, dann ist das so weit weg von der Wahrheit entfernt, wie nichts anderes entfernt sein könnte. Aber wenden wir uns zunächst mal von der Person Donald Trumps ab und schauen auf etwas völlig anderes. Wir beginnen unsere kleine gedankliche Reise im kalten und stürmischen Nordatlantik, nämlich auf einer kargen Insel und dort wiederum in einem winzigen Dorf. Ja, ich weiß, das klingt ganz nach kleinen Bonum und einem Zaubertrank, aber das ist nicht so. Ihr werdet es gleich sehen. Genau im Gegenteil. Es ist nicht etwa eine Instant-Lösung à la Miraculix, sondern es ist eine echte nachhaltige Lösung mittels eines langen Wachstumsprozesses. Es geht unter allen Dingen dieser Welt um etwas sehr, sehr Wichtiges, was jedoch keiner von uns je für so bedeutsam betrachtet hätte, selbst wenn er zu einer Zeit, von der ich jetzt anfange zu reden, vor Ort und selbst Zeuge gewesen wäre. Es geht um die außergewöhnliche Herkunft der Bibel des 45. Präsidenten der Supermacht USA und ihre Bedeutung, die Gott in sie hineingelegt hat. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist kein reiner Zufall, sondern etwas Bedeutendes, was Amerika und damit auch uns alle im Rest der Welt betrifft. Also anschnallen und los geht's in die rauen Gewässer vor Schottland. Im 5. Jahrhundert nach Christus kam ein gewisser Patrick nach Irland und brachte den christlichen Glauben dorthin. In der weiteren Geschichte ist er unter der Bezeichnung St. Patrick bekannt und jedes Jahr gedenkt ganz Irland seiner am sogenannten St. Patrick's Day. Ihr wisst da, wo sie alle mit grünen Hüten und grünen Kitteln und so weiter. Ja? Aber weiter geht's von dort in mehrere Teile jenes Inselarchipels, das wir heute als Großbritannien kennen. Patrick hatte Schüler, die seine Lehre von Gottes Gnade und der Errettung der Menschen aus ihrem Getrenntsein von Gott durch den größten Brückenbauer, und das lateinische Wort ist Pontifex Maximus, der größte Brückenbauer, nämlich diesen Mann aus Bethlehem und Nazareth namens Jesus Christus, Jehoshua Meschiach, in andere Teile der britischen Inseln zu tragen. Und im 6. Jahrhundert trug ein Mann namens Dolomba diese Lehre auf die Hebrideninsel Iona, von wo aus auch das Ganze ins weitere Schottland vordrang. Man kann heute noch diese Bibelschule des Dolomba sehen. Aber drehen wir mal einfach in Fast Forward, im Schnellvorlauf, die Zeit ans Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In den späten 1930er Jahren hatten zwei ältere Schwestern, nämlich die damals 74-jährige Peggy und ihre 72-jährige Schwester Christine Smith, auf der Insel Lewis, Isle of Lewis, in den äußeren Hebriden, etwa 50 Meilen vor der Westküste Schottlands begonnen, Gott um eine Erweckung zu bitten. Heute weiß keiner, was das ist. Nach dem Ersten Weltkrieg und während der Zweite Weltkrieg gerade zu toben begann, war in diesen beiden Frauen das Bewusstsein aufgekommen, dass nur Gott helfen würde können, die Tragödie zu einem Ende zu bringen, die auf diesen Inseln der äußeren Hebriden ganz besonders stark wütete. In den Kriegen hatten gerade diese äußeren Hebriden die prozentual höchsten Verluste an Männern in ganz Großbritannien, und danach auch war auf diesen abgelegenen Inseln der Verfall von Wirtschaft, von Moral, von Werten sprichwörtlich geworden. Und umso mehr drängte es die beiden alten Damen, Gott flehentlich zu bitten, diese schlimmen Entwicklungen aufzuhalten und umzukehren. Sie litten darunter, zusehen zu müssen, wie eine ganze junge Generation kaputt ging. Eine der beiden Schwestern war blind, die andere hatte eine schwere Rückenmarksstenose, aber beide hatten eine Leidenschaft für Erweckung. Sie wollten, dass Gott wirkt. Besonders ging es ihnen um die Jugend, die Generation, die im Krieg verheizt worden war und zusätzlich nun durch die politischen Wirren völlig hoffnungslos entwurzelt und verloren schien. Arbeitslosigkeit, keine Ausbildung, alles das waren furchtbare Zustände. Die beiden alten Damen bewohnten ein kleines Haus an einer der vielen tief ins Land einschneidenden Buchten des Nordatlantischen Meeres, in dem sie oft viele Stunden zu Gott flehten und beteten. Wegen ihres körperlichen Zustandes konnten die beiden Schwestern nicht zur Kirche gehen, um dort zu beten oder den Gottesdienst zu feiern. Jedoch wurde ihr Haus mehr und mehr zu einem Ort der christlichen Begegnung. Da kamen viele Leute hin, die diese Leidenschaft sahen und teilten oder teilen lernten, nämlich die Leidenschaft, dass eine Erweckung auf ihrer Insel geschehen würde, dieser Isle of Lewis. Mehrfach pro Woche hatten sie eine Gebetszusammenkunft mit anderen Menschen aus dem Dorf. Wenn wir heute über Beten oder über Gebet nachdenken, dann meinen wir damit häufig ein Bitten an Gott, und das kostet nur ein paar Minuten. Aber diese Frauen hatten das Bewusstsein, dass Gott Menschen möchte, die ein Ziel vor Augen haben und die sich da auch Gedanken machen und dieses Ziel ausmalen und dieses Ziel, ja, fast, man könnte sagen, mit ihm zusammen planen in Gesprächen und andauernd mit ihm im Gespräch in Wechselwirkung stehen und andauernd daran festhalten. Und so dauerten diese Zusammenkünfte oft sehr lange, manchmal bis spät in die Nacht und manchmal sogar bis zum Morgen, so wird es berichtet. Sie wussten, dass unser Gott der Gott der Bündnisse ist und dass, wenn wir Menschen bereit sein würden, uns mit ihm zu verbünden und all unsere Energie in ein Ziel nach seinem Willen zu investieren, er auch schlussendlich all seine Macht für dieses Ziel ungebremst zur Geltung bringen würde. Natürlich erwarteten die beiden alten Damen, dass etwas nach außen hin Sichtbares geschehen würde. Aber wie so oft beginnt Gott erst einmal in den Menschen selbst Dinge zu verändern. Zunächst veränderte Gott ihr verzweifeltes Sehnen nach Änderung und Besserung in einer Zuversicht, die er in ihnen entstehen ließ, dass dies geschehen würde. Und in ihnen reifte die Einsicht, dass sie jemanden brauchten, der einen Anschub von außen geben könnte. Sie überredeten ihren Pastor dazu, einen 1898 geborenen Evangelisten namens Duncan Campbell einzuladen, auf ihre Insel zu kommen und das Evangelium zu predigen. Diesen Duncan Campbell hielten sie deswegen für so gut geeignet, weil der im Ersten Weltkrieg selbst zu einer Generation von Jugendlichen gehört hatte, die durch diesen Krieg traumatisiert worden war. Dann aber hatte Gott ihn aus diesen Wirren seiner Zeit herausgeführt und auf eine neue Grundlage gestellt, und die beiden alten Damen dachten, für ihre Belange wäre das genau der richtige Mann. Zudem hatte er in der Gegend um Edinburgh in Schottland als Evangelist gedient und war bekannt für seine Art, auf Menschen einzuwirken, um in ihnen den Wunsch nach Rückbesinnung auf und Umkehr zu Gott auszulösen. Aber dieser Duncan Campbell, der wollte nicht. Er lehnte die Einladung ab. Erst bei der dritten Einladung, und das war dann schon 10 Jahre später, nahm Campbell an. Das war im Dezember 49. 10 lange Jahre des Kampfes im Gebet waren vergangen. Wir Menschen suchen immer nach einer schnellen Lösung. Aber diese beiden alten Frauen hatten Geduld lernen müssen. In den folgenden Jahren reiste er auf der Isle of Lewis von Dorf zu Dorf und predigte das Wort mit Kraft, und viele Menschen wurden bekehrt. Zumindest berichtete so Andrew Woolsey's, der Biograf dieses Evangelisten. Und tatsächlich kam es dann zu dieser gewünschten Erweckung in diesem kleinen, obskuren Ort vor der Küste Schottlands. So sehr sogar, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes zwischen 1949 und 1952 als das Lewis-Erwachen oder die Hybriden-Erweckung bekannt wurde. Das machte Schlagzeilen. Und wie bei allen solchen Erweckungen ging die Bewegung jenseits der Kirchengebäude weiter. Tatsächlich ist genau das das Hauptmerkmal einer sogenannten Erweckung. Die Leute kommen nicht zur Kirche, weil sie mit Gott in Beziehung treten wollen, sondern weil sie bereits eine Beziehung zu Gott haben, wo immer sie sind. Folglich auch außerhalb der Kirchen. Die Kirche war gerammelt voll und die Gespräche über Gott und seinen fantastischen Plan zur Errettung waren überall. In den Familien, bei der Arbeit, auf dem Marktplatz, einfach überall. Und vor allem viele junge Menschen kamen zum Glauben. Das war ja genau das, was diese beiden alten Schwestern wollten. Darunter einer, dem wir jetzt besondere Aufmerksamkeit zollen. Donald war ein überaus eifriger, aber auch kluger Junge mit einer sehr schnellen Auffassungsgabe. Er lernte das Alte und Neue Testament überaus zügig und verstand auch die Zusammenhänge in diesen oft nicht einfach erfassbaren Texten, die immerhin über den Verlauf von mehreren tausend Jahren entstanden waren. Und vor allem trieb ihn eine große Sehnsucht nach einer innigen Beziehung zu seinem Gott und Schöpfer. Sein Name war Donald Smith aus der weiteren Familie jener alten Damen. Der Pfarrer der Gemeinde erkannte sein Talent und förderte Donald in seinem Bestreben, Gottes Wille zu tun. Bald konnte er sich so stark auf diesen Donald verlassen und stand ihm so nahe, dass er ihn bat, die öffentlichen Gebete zu leiten, ihm bei den sonntäglichen Versammlungen in den Kirchen zu helfen und so weiter. Da könnt ihr im Internet ein bisschen forschen über die Hebridenerweckung. Und da werdet ihr diese Dinge nachlesen können. Auf derselben Insel war eine Cousine von Donald namens Marianne aufgewachsen. Sie war die jüngste von 10 Kindern von den Eltern Malcolm und Mary McLeod, geborene Smith. Sie wurde dem Elend und der Abgeschiedenheit und dem Trauma ihrer Heimat überdrüssig und versuchte zu entkommen und wanderte 1930 nach Amerika aus, wo sie einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag ankam. Aber sie hielt stets engen brieflichen Kontakt zu ihrer Heimat und reiste auch viele Male auf die Insel Lewis zurück, insbesondere zu den beiden alten Tanten Peggy und Christine, also jene Damen, die diese Entwicklung ursprünglich losgetreten hatten. Auch behielt sie diesen Donald Smith im Auge und entwickelte eine Art Bewunderung für ihn. Nun, mit nur $50 war Mary Ann McLeod im Land der unbegrenzten Möglichkeiten angekommen und arbeitete in den nächsten 4 Jahren als Haushaltsangestellte und lebte mit ihrer bereits 1921 ausgewanderten älteren Schwester auf Long Island. Dort lernte sie einen Mann namens Fred Trump kennen. Fred war Sohn eines Deutschen aus einem kleinen Ort namens Kallstadt in der Nähe von Bad Dürkheim in der Pfalz in Deutschland. Sie verliebten sich und heirateten. Die Tanten Peggy und Christine Smith, die beiden alten Damen, übergaben Mary Ann jenes Exemplar Bibel, das bei der Erweckung auf den Hebriden in besonderer Weise verwendet worden war. Das war ihr kostbares Erbe an die Nichte. Materielle Güter hatten sie kaum, aber diese Bibel war ihnen eines der wichtigsten Besitztümer, die sie überhaupt hatten. Und sie wussten diese Bibel in guten Händen, weil sich Mary Ann so sehr mit dieser Erweckung in ihrer Heimat identifiziert hatte. Fred und Mary Anns viertes Kind wurde nach jenem jungen Mann benannt, den Mary Ann so besonders geschätzt hatte und der ihr Leben besonders berührt hatte. Und dieser jemand war kein anderer als jener Donald Smith, dessen Werdegang im Glauben an Gott diese Mary Ann so sehr beeindruckt hatte. Und so wurde dieser engagierte junge Christ Namensgeber von Donald John Trump. Den zweiten Namen hat Donald John vom Bruder seines Vaters. Naja, und ihr könnt es euch denken. Mary Ann Trump, geborene McLeod, übergab ihrem Sohn Donald diese Bibel, also jene Erweckungsbibel, seiner beiden Großtanten auf den Hebriden. Donald Trump wurde 1946 geboren. Er ist nun der 45. und letzte Präsident der US Corporation und der 19. Präsident der Vereinigten Staaten. Und diese Erweckungsbibel liegt in seinem Büro, der Zentrale der Macht dieser Welt. Vielleicht muss ich hier erwähnen, dass also Joe Biden nicht der Präsident ist, sondern nur zum Schein Präsident ist. Aber das ist eine andere Geschichte und die muss ich euch mal ausführlich erklären. Aber das zu einer anderen Zeit. Mit dieser Bibel wurde Präsident Donald Trump eingeschworen in das Amt des US-Präsidenten. Sie lag oben auf der linken Bibel auf, die traditionell bei der Vereidigung des Präsidenten benutzt wird. Als ich das hörte und dann nachgeprüft habe, war ich überrascht und sehr beeindruckt von dem Hintergrund dieser Bibel und ihrer möglichen Verbindung zu diesem historischen Moment. Mir war aufgefallen, dass Donald Trump ein Mensch ist, der gewohnt ist, Wort zu halten, was unter Politikern, wie ihr wisst, eher eine Seltenheit darstellt, wenn nicht sogar ein Einzelfall ist. Auch mir ist im Verlauf der vergangenen Jahre bewusst geworden, dass er ein tiefgläubiger Mensch ist, ein tiefgläubiger Christ, der das Wort Gottes außerordentlich ernst nimmt und vor allem wörtlich nimmt. Deswegen denke ich, dass Gott mit seinem Weg für und mit Donald Trump noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht genau und im Detail, was Gott da geplant hat und kann auch die größeren Umrisse und deren Motivation nur zeichnen und berichten, aber nicht die kleinen Details. Aber eins ist mir klar, Gott fügt hier einige wichtige Dinge für diese Menschheit zusammen. Ganz und gar unvorstellbar ist für mich, dass Gott es ausreichen würde, dass diese Bibel irgendwo im Weißen Haus rumliegt. Das ist ganz sicherlich nicht sein Ziel. Wenn wir durch unser Fenster gucken, und das ist nur einen kleinen Spalt breit, zeitlich gesehen, wenn wir mal unsere Lebenszeit betrachten, ist das ja nur eine relativ kurze Zeit. Dann sehen wir, wie Gott arbeitet. Seine Methode ist nicht schneller Schuss aus der Hüfte, das würden wir vielleicht bevorzugen, sondern Wachstum. Für ihn ist Wachstum das Prinzip. Und wir können dieses Wachstum eigentlich nur im Zeitraffer beobachten. Wer sich mal neben eine Pflanze gesetzt hat und der beim Wachsen zuguckt, naja gut, der weiß, was Langeweile ist. Macht man aber jeden Tag mit der Kamera, die man auf ein Stativ stellt, eine Aufnahme von dieser Pflanze, immer aus derselben Stellung, dann kann man nach wenigen Monaten das Wachstum der Pflanze deutlich sichtbar dokumentieren. Und so macht es Gott. Er ist ewig, Leute, und hat ewig Zeit und kann deswegen aufgrund seiner Allwissenheit und Ewigkeit überaus präzise planen und dabei das Prinzip Wachstum benutzen. Also viele Jahre zurück beginnt er mit zwei schwachen, gebrechlichen alten Damen etwas ganz Kleines und Unscheinbares in einem kleinen Dorf namens Barvas auf der kargen, unbekannten Isle of Lewis im Nordatlantik. Und dieses kleine, unscheinbare beginnt zu wachsen. Es treibt Früchte, wie diesen Donald Smith, dessen Glaube an Gott seine Cousine Mary Ann McLeod beeindruckte. Und es treibt Ableger bis jenseits des Atlantik. Und dann, Jahrzehnte später, bis ins innerste Zentrum der Macht dieser Welt. Aber das ist bestimmt nicht das Ziel. Das geht weiter. Ja, und denk mal an den Spruch, niemand kann aufhalten, was jetzt kommt. Gott hat nicht die Bibel ins Weiße Haus gelegt, damit sie dort verstaubt. So wie sie das leider in vielen unserer Bücherschränke tut. Das sind dann aber auch andere Exemplare. Die Bibel ist sein Wort. Und sie ist ein Zeichen für viel, viel mehr. Donald Trump ist sich dessen bewusst, sonst hätte er nicht nach einem Brandanschlag der Antifa auf eine Kirche in der Nachbarschaft des Weißen Hauses vor genau dieser Kirche gestanden, mit genau jener Bibel in der Hand, die seine Großtanten bei der Erweckung auf den Hebriden begleitet hatte. Er setzte damals ein Zeichen. Er sagt, Gott ist größer, sein Wort besteht, sein Plan hat Erfolg, keiner kann ihm widerstehen, und wer es versucht, scheitert. Niemand kann aufhalten, was jetzt kommt. Donald Trump tat dies nicht mit großen Worten. Er hielt keine lange Rede vor laufenden Kameras, gespickt mit einer Überzahl an Pronomen der ersten Person Singular, wie sein Vorgänger Obamboy das immer gemacht hat. Nein, er stand nur einfach da, schweigend, ernsthaft und bewusst. Er wusste, dass man ihn verspotten würde. Selbst sogenannte Kirchenführer taten dies umgehend. Aber all diese Verachtungen, all den Spott, all die Lügen, die Verleumdungen, trägt er geduldig für diesen Gott, der am Kreuz noch viel mehr für uns alle ertrug. Wer genau hinschaut, kann an dieser Stelle die tiefe Spaltung sehen, die unsere Welt schon seit langem zerreißt. Vereinfacht ausgedrückt, es ist Gut versus Böse. Es ist die Spaltung Satans. Sein Prinzip ist Divide et Impere, also Teile und Herrsche. Er will Spaltung, Streit, Krieg. Und er hat uns die sogenannte Parteiendemokratie beschert. Er will immer Parteiungen. Und die Demokratie, die er eingeführt hat, ist in Wahrheit eine Dämokratie, eine Herrschaft der Dämonen. Solange die Menschen sich streiten, können die Dämonen Satans Willen umsetzen. Vor allem konnten wir ja nun an den Wahlen in 2020 und 2022 in den USA lernen, dass solche Wahlen systematisch gefälscht werden. Also entscheiden nicht Menschen, sondern eine dämonische Elite, welche Satan anbetet. Uns erklären sie, es gäbe keinen Gott. Aber selbst beten sie den Bösen an und bringen ihm sogar Opfer, damit er ihnen hilft, die Menschheit zu verderben. Satan kann nichts gut finden, was von Gott kommt, vor allem nicht uns schwache und emotionale Geschöpfe genannt Menschen, die Gott nach seinem Ebenbild erschuf. Satan hasst alles, was von Gott kommt oder was auch nur im Entferntesten nach Gott aussieht, ja selbst danach riecht. Vor allem hasst er uns, weil Gott in Jesus Christus, also diesem Jehoshua Mashiach, Mensch wurde und so Gottheit und Menschsein in einer Person vereint hat und damit die Brücke zwischen Gott und den Menschen schlug. Das wollte Satan nicht. Und deswegen wollte er diesen Mann aus Bethlehem töten. Heute bereut er das. Denn mit diesem Mord ist er in eine galaktische Falle getappt, die Gott ihm gestellt hatte. Jehoshua, also Jesus, ließ sich töten, weil er wieder auferstehen konnte. Und genau das hat er getan. Damit war Satans Macht gebrochen. Denn überlegt euch mal, was da passiert ist. Er hat einen Mord begangen. Einen Mord an Gott. Und er hat nicht ein Iota dadurch gewonnen. Denn der ist wieder auferstanden. Also wer seinen Feind wegräumen will und ihn tötet, der sollte sicher gehen, dass der nicht mehr aufersteht. Zusätzlich war natürlich Satans Ruf als kluger Ränkeschmied kaputt. Ja, all seine Dämonen hatten jetzt ein Problem. Sie folgen einem Anführer, der immer groß sich gecast hatte, er kann's besser als Gott. Und jetzt stellt sich raus, der wurde von Gott so richtig vorgeführt und gelingt und getäuscht. Der große Täuscher wurde getäuscht, Opfer von Täuschung. Nein, es war keine Täuschung. Der Tod auf Golgatha war echt, aber die Auferstehung eben auch. Und wir müssen das in Gedanken bedenken, wenn wir verstehen wollen, was sich hier gerade abspielt. Satan will uns Menschen ausrotten. Die Wirtschaft runter, Kokolores-Virus her, Panik, Angst, Pleiten, Hunger, Mord, Selbstmord. Das will er. Und seine sabbatianische Politkabale ist diensteifrig dabei, das alles umzusetzen. Und was macht Gott daraus? Er lässt die Wirtschaft brachfallen und macht ein Sabbatjahr daraus. Guckt mal in eurer Bibel nach, was da zu dem Thema Sabbatjahr steht. Das ist ein Zeitraum stark eingeschränkter wirtschaftlicher Tätigkeit. Quasi ein Lockdown, eine Deindustrialisierung. Und er will, dass die Menschen wieder Zeit zum Nachdenken haben. Und wie oft kriegen wir gesagt, ganz richtig gesagt, der Wahrheitsvirus. Die Leute kamen zum Nachdenken und sind aufgewacht. Und das ist genau das, was Gott will. Und danach kommt das sogenannte Erlassjahr. Viele träumen von Gesara. Und was wäre das anders als ein Erlass von Schuld? Die Unterjochung der Schulden wird zerbrochen. Übrigens schlägt Gott damit eine Brücke zurück zum Judentum des Alten Testamentes. Dort waren überhaupt Zinsen und Zinseszinsen verboten. Ja, warum? Weil Gott genau gewusst hat, was daraus entsteht. Und nur weil die Menschen auf das, was Gott sagt, so wenig hören, sind sie in diese Scheiße geraten. Entschuldigung das Wort, aber das ist genau das. Gottes Wort und seine Gebote sind nicht etwa Einschränkungen unserer Freiheit, wie viele meinen, sondern das sind Geländer und Schutzgitter, damit man nicht irgendwo runterstürzt und Schaden nimmt. Und hätten die Menschen darauf gehört, ja, vieles wäre erspart gewesen. Viele Kriege, zig, wenn nicht hunderte von Millionen von Toten und so weiter und so fort. Nun bleiben wir nicht bei den Fehlern der Menschen stehen, sondern bei seinen Stärken. Der Mensch hat neben all seiner Schwäche und Fehlbarkeit Emotionen. Er hat Empathie und hat eine empathische Steuerung. Auf Deutsch gesprochen, er kann sein Herz erweichen. Und wenn ihr mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn liest, da geht es genau darum. Er kann sich seinem Schöpfer wieder zuwenden und um Überbrückung jener Trennung bitten, die wir Sünde nennen. Was ist das für ein komischer Begriff? Sünde kommt von Sund, Trennung. Wir kennen das nur als Flurnamen. Stralsund, Öresund, Strelasund, Sundhagen und so weiter und so fort. Da geht es immer um Gewässer, die zu der Zeit der Benahmung mit Sund unüberbrückbar waren. Heute kann man Brücken drüber bauen. Aber vor ein paar hundert Jahren, als diese Namen entstanden, ging das nicht. Und Sund heißt einfach nur unüberbrückbar. Das hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Ich sage oft, der Mensch ist nicht Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er Sünder ist. Also das, was wir als schuldhaftes Verhalten erleben, kommt aus der Trennung von Gott. Es ist nicht umgekehrt. Also es ist nicht so, dass die Schuld uns von Gott trennt, sondern wir sind von Gott getrennt und deswegen haben wir keinen moralischen Kompass und machen Dinge falsch. Ganz einfach. Übrigens ist ein weiteres Beispiel für Missverständnisse von Worten in der Bibel das Wort Buße. Im Urtext steht das griechische Wort Metanoia und es bedeutet nichts anderes als Umdenken. Gott will nicht, dass wir in Selbstbezichtigung und auf Knien zu Kreuze kriechen, sondern er fordert uns lediglich dazu auf, umzudenken und herauszufinden, ob der Weg mit ihm nicht der bessere wäre, anstatt mit Satan und seinen sabbatianischen Eliten. Und erst wenn wir dann umgedacht haben, sollen wir entscheiden, ob wir mit ihm gehen wollen oder mit Satan. Und so könnte ich an vielen Beispielen erklären, wo satanische Kräfte in den Führungen unserer Kirchen und Gemeinden Gottes Wort verdrehen und verstellen und verzerren und ins Gegenteil dessen verdrehen, was es wirklich bedeutet. Meines Erachtens haben Kirchen und Gemeinden völlig versagt. Mit ihren Lehren führen sie die Menschen von Gott weg und verstellen ihnen den Weg zum Verständnis von Gottes großartigem Plan, nämlich der Errettung. Dieser Jeshua Meschiach, also Jesus Christus, selbst beklagt das in dem Kapitel, das ich euch das letzte Mal zum Lesen empfohlen habe, nämlich Matthäus 23. Dort steht im Vers 13, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Ja, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren genau die Jungs, die diesen Justizmord begehen wollten an dieser angeblichen Ehebrecherin vom letzten Mal. Das waren die Pfaffen und Pastoren der damaligen Zeit. Und wenn Jesus ihnen den Vorwurf macht, dass sie das Himmelreich zuschließen, dann muss man das mal in Relation setzen. Für viele von uns ist Mord eines der schlimmsten Verbrechen. Aber wenn man mal betrachtet, was ein Mörder einem Menschen an Leben wegnehmen kann, dann ist das sowieso nur ein Leben, was früher oder später sowieso mit dem Tod enden würde. Das sind also ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Aber wenn das Reich Gottes ewiges Leben bedeutet und diese Pfaffen und Pastoren den Menschen das ewige Leben zusperren und sie nicht hineinlassen, dann ist das viel schlimmer als Mord. Das ist ja eine Hinwegnahme von ewigem Leben. Und hier kommen wir ans Zentrum von Gottes Absicht. Gott will Satans Unterwanderung menschlicher Administration und Regierung zum Scheitern bringen, damit sie ihn wiederfinden können, diese Menschen. Seit mehr als 3 Jahrhunderten haben wir hier eine mafiöse Clique schwerkrimineller Satanisten, den sogenannten Sabbatianern, Frankisten, Illuminaten und wie man die immer bezeichnen mag, in allen Etagen der Macht auf diesem Planeten. Und die haben diese Macht den Völkern entrissen und gestohlen, mittels Geheimgesellschaften in allen führenden Bereichen dieses Planeten alles unterwandert. Politik, Kirchen, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur und vor allem Bildung. Und damit haben sie die Menschen auf ganz subtile Weise versklavt und Gehirn gewaschen, sodass sie gar nicht mehr richtig wissen und erkennen können, was hier eigentlich mit ihnen gemacht wird. Übrigens, wenn ich von Sabbatianern rede, dann meine ich damit nicht den jüdischen Tag des Sabbat, sondern das geht zurück auf einen fluchwürdigen Gründer dieser Verbrecherbande namens Sabbatai Zvi. Der wurde 1666 zum angeblichen Messias ausgerufen. Guckt euch mal das an. Also Sabbatai Zvi oder manchmal auch Sabbatai Zvi, da kann man googeln. Und mit Donald Trump und seinen vielen Mitarbeitern und Mitstreitern hat Gott diesen Sabbatianern den Vernichtungskrieg erklärt. Und deshalb posaunen alle ihre Medien Unmengen von Lügen gegen Gott und Donald Trump und die Seinen. Aber Nomen est Omen. Gottes Posaune ist stärker, lauter und vor allem informativer, weil sie die Wahrheit verkündet. Und was heißt Trump auf Deutsch? Richtig, Posaune. Und in Donald Trump hat Gott einen Mann geschaffen, der mehr erträgt als seine Gegner, der anders als seine Gegner seine Versprechen hält, der sich an Gesetze hält, der klüger ist als andere, insbesondere seine Gegner, und der das biblische Wort wahr macht, nämlich folgendes: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer auf andere einen Stein loswälzt, auf den wird er zurückkommen. Das ist ein biblisches Wort, das sagt kein Geringerer als Gott. Und Gott kann dieses Gesetz oder diese Regel wahr machen. Und wenn man das mal ernst nimmt, dann ist das ein Naturgesetz. Da sollten sich alle Kriminelle und schräge Vögel mal aufs Revers schreiben. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Punkt. Spätestens im letzten Gericht, im sogenannten jüngsten Gericht, wird das der Fall sein. So, aber jetzt habe ich lange genug geredet und mache Schluss. Wenn Fragen da sind, kann man sie stellen. Und dann werde ich beim nächsten oder übernächsten Mal dann noch mehr dazu sagen. Also, macht's gut. Überlegt euch das mal. Auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass hier nichts dem Zufall überlassen ist. Es geht alles nach Plan. Und wenn der Allwissende und Allmächtige dahinter steckt, könnt ihr sicher sein, dass der Plan auch in Erfüllung geht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.